Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzähl von denen, die sie erlebt haben. Ich war Königin, Göttin, Mutter und am Ende ein Mythos. Mein Name war Kleopatra. Ich war die letzte der Ptolemäer, die letzte Pharaonin Ägyptens, geboren 70 Jahre vor Christi Geburt, in einer Welt, die schon den Untergang roch. Man erinnert sich an mich wegen meiner Schönheit. Aber glaubt mir, Schönheit war nur mein Werkzeug, nicht meine Macht. Was mich wirklich stark machte, war mein Geist. Ich sprach 9 Sprachen, verstand Philosophie, Politik, Medizin. Ich war nicht die Tochter des Nils, wie man es gern erzählt. Ich war Griechin, aus der Linie des Ptolemaios, eines Generals Alexanders des Großen. Doch mein Herz gehörte Ägypten. Ich lernte seine Sprache, seine Rituale, seine Götter. Etwas, das keiner meiner Vorfahren getan hatte. Und so liebte mich das Volk. Ich wuchs in Alexandria auf, der glänzenden Stadt am Meer. Paläste aus Marmor, Bibliotheken voller Wissen, Märkte voller Stimmen, aber auch ein Hof voller Gift und Gier. Jede Mahlzeit konnte die letzte sein, jedes Lächeln ein Dolch. Mein Vater, Ptolemaios der XII., den man den Flötenspieler nannte, war schwach. Er regierte mit römischer Hilfe und bezahlte sie teuer. Er liebte Musik mehr als Macht. Ich lernte früh, dass Leidenschaft gefährlich sein kann, wenn sie dich blind macht. Als er starb, war ich 18 Jahre alt. Und plötzlich Königin. Nicht allein, natürlich. Man gab mir meinen Bruder zur Seite, Ptolemaios den 13., kaum ein Kind. Wir sollten gemeinsam herrschen. Doch Macht teilt man nicht, man nimmt sie. Ich war jung, ja, aber ich wusste, wie man spielt. Ich beobachtete, hörte, lernte. Ich verstand, dass das Reich nicht mit Schwertern, sondern mit Zungen regiert wurde. Mit Worten, mit Gesten, mit Geduld. Alexandria war ein Schmelztiegel. Griechen, Ägypter, Römer, Händler aus fernen Ländern. Jeder wollte Einfluss. Jeder wollte Gold. Und über allem schwebte Rom. Die neue Weltmacht. Unersättlich, gefährlich, verführerisch. Ich wusste, wenn ich Ägypten retten wollte, musste ich Rom verstehen. Nicht bekämpfen, umarmen. Nicht unterwerfen, beeinflussen. So begann mein Weg, nicht als Opfer, sondern als Strategin. Ich war nicht nur die Frau, die Männer verführte. Ich war die Königin, die Reiche verhandelte. Und doch, jedes Spiel mit der Macht hat seinen Preis. Denn bald sollte Rom nicht mehr nur in Gedanken nach Alexandria kommen. Es sollte kommen in Fleisch. In Stahl und in der Gestalt eines Mannes, dessen Name Geschichte schrieb, Gaius Julius Caesar. Ich wurde im Jahr 70 vor Christus geboren, in einer Welt, die bereits bebte. Mein Vater regierte über Ägypten, aber seine Krone hing an einem Faden, gehalten von Roms Gunst. Rom war damals keine ferne Macht. Es war ein Schatten, der über allem lag. Jeder Pharao, jeder Händler, jeder Soldat wusste, wer Rom nicht gefiel, verschwand. Ich wuchs im Palast von Alexandria auf, einer Stadt, die leuchtete wie ein Juwel im Mittelmeer. Bibliotheken voller Wissen, Gärten voller Düfte, Hallen aus Alabaster. Aber zwischen den Säulen lauerte Misstrauen, denn am Hof der Ptolemäer war Blut dicker als Wein und ebenso vergiftet. Ich hatte Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, jeder ein potenzieller Gegner, jeder mit einem Lächeln, das etwas verbarg. Ich lernte früh, was Loyalität wert war. Nichts, wenn die Macht lockte. Meine Erzieher waren Gelehrte, Philosophen, Astrologen. Ich sog alles auf, Geschichte, Mathematik, Rhetorik, Sprachen. Ich wollte die Welt nicht nur verstehen, Ich wollte sie beherrschen. Denn schon als Kind spürte ich, ich war nicht dazu geboren, still zu sein. Mein Vater, Ptolemaios der XII., war oft fort. Auf der Flucht, auf Reisen, auf der Suche nach Gunst in Rom. Er verschuldete das Land, verkaufte Kronenschätze, nur um seinen Thron zu behalten. Und wenn er zurückkam, brachte er Feinde mit. Römische Berater, Soldaten, Forderungen. Ich sah, wie die Macht meines Landes schwand, Stück für Stück, Münze für Münze. Und ich schwor mir, ich würde Ägypten nicht in die Hände Fremder fallen lassen. Als mein Vater starb, hinterließ er Chaos. Ich war gerade 18 Jahre alt. Mein Bruder, kaum 13. Ein Land zerrissen, ein Volk misstrauisch, ein Hof voller Intrigen. Man zwang mich, meinen Bruder zu heiraten, damit der Anschein von Ordnung gewahrt blieb. Doch jeder wusste, es war keine Ehe, sondern ein Machtpakt, der bald zerbrechen würde. Schon nach wenigen Monaten versuchten seine Ratgeber, mich zu verdrängen. Sie erklärten, ich sei zu ehrgeizig, zu laut, zu klug. Ich wurde aus dem Palast vertrieben, in die Wüste. Mein Bruder herrschte über Alexandria und ich über nichts als Sand und Wind. Aber ich war keine, die schweigend verschwand. Ich sammelte Truppen. Ich suchte Verbündete. Und ich wartete auf den Moment, zurückzuschlagen. Dann kam das Schicksal. Ein Mann aus Rom. Älter, mächtig, unbesiegbar. Er verfolgte seinen Feind bis an die Küste Ägyptens und trat in mein Reich. Sein Name war Cäsar. Und ich wusste, das Spiel hatte sich verändert. Als Julius Cäsar im Jahr 48 vor Christus in Alexandria ankam, war ich keine Königin mehr, sondern eine Verstoßene. Mein Bruder saß auf dem Thron, gelenkt von Männern, die mich lieber tot als lebendig sahen. Aber ich hatte etwas, was sie nicht besaßen: Geduld und Verstand. Ich wusste, dass Cäsar kein Tourist war. Er war der mächtigste Mann Roms, Sieger über Pompeius, Herr über Legionen und hungrig nach Einfluss. Wenn ich ihn gewinnen konnte, konnte ich auch mein Reich zurückgewinnen. Doch der Palast war voller Wachen und mein Name stand auf jeder Verbotsliste. Auch tat ich, was niemand erwartete. Ich ließ mich heimlich in einen Teppich wickeln und in Cäsars Gemächer tragen. Als er den Stoff öffnete, fiel ich heraus, lächelnd, ruhig, mitten in der Nacht, nicht wie eine Bittstellerin, sondern wie jemand, der weiß, was sie tut. Viele haben diese Szene romantisiert, als wäre sie eine Liebesgeschichte. Aber glaubt mir, es war Politik. Ich bot Cäsar nicht nur mich, sondern Ägypten, ein Verbündeter im Osten, Gold, Getreide, Reichtum. Und er verstand das Spiel sofort. Er sah in mir nicht nur eine Frau, sondern eine Macht. Und ich sah in ihm die Rettung meines Thrones. Schon am nächsten Morgen war der Palast in Aufruhr. Cäsar forderte, dass ich als rechtmäßige Königin anerkannt werde. Mein Bruder weigerte sich und Rom mischte sich ein. Was folgte, war ein Krieg mitten in Alexandria. Das Feuer griff auf die Stadt über. Ein Teil der Bibliothek ging in Flammen auf. Das Wissen der Welt, verloren in einer Nacht. Ich kämpfte nicht mit Schwertern, sondern mit Worten, Verhandlungen, Bestechungen. Und Cäsar blieb an meiner Seite. Als der Krieg endete, war mein Bruder tot. Er ertrank auf der Flucht im Nil. Ich kehrte auf den Thron zurück. Nicht als Marionette, sondern als Herrscherin. Und an meiner Seite Julius Cäsar. Unsere Allianz war mehr als politisch. Wir verstanden uns, lachten, stritten, planten. Er war fasziniert von meiner Bildung, meiner Sprache, meiner Ruhe. Ich war fasziniert von seiner Entschlossenheit, seiner Logik, seinem Glauben an Schicksal. Bald schon trug ich ein Kind unter meinem Herzen. Caesarion, der Sohn zweier Welten. Ägyptens Königin und Roms Diktator. Ich dachte, nun sei alles sicher. Doch wer mit Rom spielt, vergisst leicht. Rom liebt keine Gleichgestellten. Es liebt Sieger und hasst Königinnen. Ich hatte mein Reich zurück, ja. Aber ich hatte auch Rom gegen mich aufgebracht. Und Caesar wusste, dass seine Liebe zu mir dort nicht überleben würde. Rom, die Stadt, die alles wollte und alles zerstörte, was ich ihr widersetzte. Ich reise dorthin im Jahr 46 vor Christus, als Gast und als Warnung. Caesar hatte gesiegt, er war unantastbar, und an seiner Seite stand ich, Königin von Ägypten, Mutter seines Sohnes. Sie nannten mich die Königin des Ostens. Ich ritt in einer goldenen Sänfte, trug eine Krone in Schlangengestalt, meine Haut glänzte vom Nil, mein Blick vom Stolz. Das Volk staunte. Der Senat zischte. Denn ich war nicht Römerin und schon gar nicht die Art Frau, die man in Rom dulden wollte. Caesar empfing mich wie eine Göttin. Er richtete mir ein Haus am Tiber ein, mit Dienern, Ärzten, Gelehrten, fast wie in Alexandria. Ich sah die Männer, die ihn beobachteten, die flüsterten, dass ich ihn verzaubert hätte. Vielleicht hatten sie recht, aber nicht mit Zauber, mit Verstand. Ich sprach mit ihm über Politik, über Philosophie, über Macht. Er sagte einmal, du regierst wie ich, mit Herz und mit Kälte. Ich antwortete, und du liebst wie ich, mit Risiko. Wir waren kein Paar im Sinne eurer Romantik. Wir waren Verbündete. Zwei Herrscher, die sich in einem Moment der Geschichte begegneten, in dem alles auf Messerschneide stand. Ich gebar ihm einen Sohn, Caesarion. Er war mein Stolz, mein Erbe, mein Beweis, dass Osten und Westen vereint sein konnten. Aber in Rom war er ein Problem. Denn Caesar hatte keine rechtmäßigen Söhne und mein Kind war plötzlich ein möglicher Thronfolger. Für die Männer des Senats war das unvorstellbar. Eine Königin, eine Fremde, ein Kind aus dem Nil. Das sollte Roms Zukunft sein. Ich spürte, wie sich das Netz spannte. Caesar wurde unruhig, die Reden gegen ihn lauter. Er sprach von Frieden, sie flüsterten von Diktatur. Er träumte von einem Reich ohne Grenzen. Sie sahen einen König. Und Rom duldet keine Könige. An den Iden des März, 15. März, 44 vor Christus, fiel das Messer. Ich war nicht dort, als sie ihn ermordeten, aber ich spürte es. Als die Nachricht Alexandria erreichte, sank ich zu Boden. Nicht aus Liebe allein, sondern weil ich wusste. Mit ihm starb auch meine Sicherheit. Rom stürzte ins Chaos und ich stand wieder allein. Witwe eines Mannes, der mich niemals heiraten durfte. Mutter eines Kindes, das Rom niemals akzeptieren würde. Aber ich war Kleopatra und ich hatte gelernt, dass man sich selbst retten muss, wenn die Welt brennt. Ich kehrte nach Ägypten zurück. Ich regierte erneut. Klüger, vorsichtiger, härter. Caesarion wurde König an meiner Seite. Noch ein Kind, aber mein Symbol. Und ich wusste, bald würde ein neuer Römer kommen. Einer, der Caesars Platz einnehmen wollte. Sein Name war Marcus Antonius. Und mit ihm begann mein zweites großes Spiel. Er kam nicht als Eroberer, sondern als Spiegel. Marcus Antonius, römischer Feldherr, Caesars treuster Gefährte, ein Mann, der Wein und Schlacht gleichermaßen liebte. Ich traf ihn im Jahr 41 vor Christus in Tarsus in Kilikien. Er hatte mich zu sich rufen lassen, als Königin, die Rechenschaft ablegen sollte. Aber ich kam nicht als Bittstellerin. Ich kam auf einem goldenen Schiff unter purpurnen Segeln mit Räucherwerk und Musik. Die Luft duftete nach Myrrhe und Zimt. Und auf dem Deck lag ich, umgeben von Fächern aus Pfauenfedern, geschmückt wie Isis, die Göttin selbst. Das Volk rief: Aphrodite, steig vom Nil herab! Antonius wartete und vergaß zu befehlen. Ich wusste, was ich tat. Denn Macht ist nicht nur Politik. Sie ist Inszenierung, Haltung, Blick. Er sah mich und war verloren. Nicht, weil ich schön war, sondern weil ich ihn durchschaute. Antonius war ein Soldat, stark, laut, ungestüm. Aber er war auch müde vom ewigen Spiel in Rom. Er wollte Größe und fand sie in mir. Wir wurden Partner. Er brauchte Ägyptens Reichtum. Ich brauchte Roms Schutz. Doch zwischen uns wuchs mehr als Berechnung. Er lachte laut, trank zu viel, kämpfte wild und liebte kompromisslos. Mit ihm fühlte ich mich lebendig. Wir jagten zusammen auf dem Nil, trugen goldene Masken, feierten Nächte, die nie endeten. Aber hinter all dem Glanz standen Armeen. Und Rom begann wieder zu flüstern. Octavian, Cäsars Erbe, betrachtete uns mit Misstrauen. Er sah in Antonius keinen Helden, sondern einen Verräter. Und in mir die Hexe vom Nil. Die Frau, die Rom verführte und ihren Griff nach der Welt ausstreckte. Ich wusste, dass der Sturm kommen würde. Antonius versuchte, ihn zu ignorieren. Er lebte im Jetzt, im Wein, in der Sonne. Ich dachte an morgen, an Grenzen, an Macht. Er schenkte mir Kinder, Zwillinge, Alexander und Kleopatra Selene. Ich schenkte ihm Flotten, Gold und Loyalität. Gemeinsam regierten wir den Osten wie ein eigenes Reich. Er rief mich Königin der Könige und sich selbst Herr der Welt. Das war der Fehler. Rom verzieht keine Könige, keine Götter, keine Liebenden. Octavian nutzte unsere Liebe als Waffe. Er erklärte, Antonius sei ein Sklave einer ägyptischen Königin, ein Mann, der sein Schwert gegen Rom erhoben habe, geblendet vom Duft des Nils. Die Propaganda war gnadenlos. Unsere Liebe wurde zum Krieg. Ich stand an meiner Palastterrasse in Alexandria, als die ersten Berichte eintrafen. Rom mobilisierte. Hunderttausende Männer, Legionen, Schiffe. Die größte Macht der Welt. Gegen zwei Menschen, die zu viel gewagt hatten. Ich wusste, was das bedeutete. Aber ich war keine, die aufgab. Ich würde kämpfen. Nicht um Liebe, sondern um Geschichte. Das Jahr 31 vor Christus. Der Himmel über Griechenland war schwer. Die Luft voller Salz und Vorzeichen. Unsere Flotte lag in der Bucht von Actium, prächtig, glänzend, aber schwächer als die von Rom. Octavian hatte alles aufgeboten, was das Imperium tragen konnte. Antonius führte die Schlacht. Und ich, Kleopatra, stand an seiner Seite. Viele nannten das Wahnsinn. Eine Königin, mitten im Krieg. Aber ich hatte Schiffe, Gold, Männer und ein Ziel. Überleben. Denn wenn Rom siegte, war Ägypten verloren. Und mit Ägypten, ich. Die Sonne brannte auf bronzene Rümpfe. Trommeln hallten über das Wasser. Antonius stand an Deck, entschlossen, aber gehetzt. Er kämpfte nicht nur gegen Rom, sondern gegen sich selbst. Ich sah es in seinen Augen. Zweifel, Müdigkeit, Liebe. Dann begann das Inferno. Katapulte schleuderten Feuer. Pfeile flogen, Schiffe krachten gegeneinander. Rauch, Schreie, Blut. Der Himmel wurde schwarz. Ich stand auf meinem Flaggschiff, die Hände fest um das Geländer. Ich wollte glauben, dass wir gewinnen könnten. Doch Rom kämpfte anders, organisiert, präzise. Und Octavian, kalt wie Marmor. Ein brennendes Schiff rammte unseres. Die Männer schrien, das Meer selbst schien zu sieden. Ich sah Antonius auf einem Nachbarschiff und in einem Moment, den niemand je vergessen sollte, gab ich das Zeichen. Meine Flotte wendete. Wir zogen uns zurück, nach Süden, Richtung Alexandria. Nicht aus Feigheit, sondern aus Verstand. Wir waren besiegt und Antonius folgte mir, gegen seinen Stolz, gegen sein Heer. Rom nannte es Flucht, ich nannte es Überleben. Als wir zurückkehrten, war Ägypten still. Die Stadt, die einst glänzte, lag unter einem Schleier aus Angst. Ich sah in den Gesichtern meiner Leute, was sie dachten. Die Königin hat verloren. Antonius verfiel. Er trank, lachte, weinte, manchmal alles zugleich. Er sprach von Cäsar, von Ruhm, von Ehre. Und ich wusste, der Mann, den ich liebte, war schon zur Hälfte in der Vergangenheit. Ich aber war noch hier. Ich begann zu verhandeln. Mit Octavian. Mit Feinden. Mit Schicksal. Doch Rom verhandelt nicht. Rom nimmt. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem ihre Legionen vor meinen Mauern stehen würden. Und ich schwor mir, ich werde nicht als Trophäe enden. Wenn ich fallen sollte, dann auf meine Weise. Wie eine Königin. Alexandria. Meine Stadt. Mein Reich. Mein Ende. Die Sonne über dem Mittelmeer brannte wie flüssiges Gold. Doch in meinem Palast war es kalt. Octavians Legionen standen bereits vor den Toren. Das Römische Reich hatte mich eingeholt. Antonius war gebrochen. Seine Armeen liefen über, seine Freunde flohen. Er, der Löwe Roms, war ein Schatten. Ich sah ihn sitzen, den Blick leer, die Hände zitternd. Ich liebte ihn, aber ich wusste, ich konnte ihn nicht mehr retten. Er wollte kämpfen, wollte sterben wie ein Soldat. Ich wollte leben, wenigstens für einen Tag länger. Ich schickte Boten zu Octavian, bot Gold, Frieden, vielleicht sogar mich selbst. Aber er wollte nicht verhandeln. Er wollte mich sehen. In Ketten. Ein Triumphzug durch Rom. Mit der Königin Ägyptens als Beute. Das würde ich nicht zulassen. Dann kam der Tag, an dem das Ende begann. Falsche Nachrichten, Gerüchte, Tränen. Man sagte Antonius, ich sei tot. Er glaubte es und rammte sich das Schwert in die Brust. Ich ließ ihn zu mir bringen, blutend, halb bewusstlos. Er starb in meinen Armen, in einem Raum voller Rauch und Gebete. Stirb nicht in Trauer, flüsterte ich. Stirb in Würde. Er sah mich an, als würde er endlich verstehen. Und dann ging er. Ich wusch sein Blut von meinen Händen, stand auf und befahl, dass man mich allein ließ. Denn nun blieb mir nur noch eins, meine Entscheidung. Ich richtete mich, zog das weiße Leinenkleid an, das ich für Götteropfer trug. Ich ließ mich mit Schmuck bedecken, Gold, Lapislazuli, Smaragd. Nicht um zu gefallen, sondern um zu herrschen, bis zuletzt. Ich schrieb an Octavian, ein kurzer Brief. Kein Flehen, kein Zorn, nur: Ich werde kommen, wie es einer Königin gebührt. Dann ließ ich mir einen Korb bringen. Ein einfacher Weidenkorb, geschmückt mit Feigen. Und darin ein Geschenk der Götter. Eine Kobra, das Symbol Ägyptens. Mein Zeichen. Ich sah sie, ruhig, glänzend, tödlich. Ich spürte keine Angst, nur Erleichterung. Ich nahm sie in die Hand, spürte den Biss, scharf, wie eine Krone aus Feuer. Mein Herz schlug noch einmal, stark, dann langsam. Ich sank zurück auf das Lager, die Augen zum Himmel gerichtet. Kein Schrei, kein Flehen, nur Stille. Als Octavian eintraf, war ich schon fort. Er fand mich schön, selbst im Tod. Er nahm meine Stadt, mein Gold, mein Land. Aber meinen Sieg, den nahm er nicht, denn ich hatte es selbst entschieden, wann ich untergehe. Nicht Rom, nicht Männer, nicht Geschichte. Ich, Kleopatra, Königin von Ägypten, Tochter des Nils, Geliebte von Cäsar und Antonius. Ich starb, wie ich lebte, stolz, klug und frei. Man erzählt viele Geschichten über mich. Die einen nennen mich eine Zauberin, die andere eine Verführerin, eine Herrscherin, eine Mörderin. Aber kaum jemand spricht über das, was ich wirklich war. Eine Frau, die zu ihrer Zeit zu viel wagte. Ich wurde geboren im Jahr 69 vor Christus, in einer Welt, in der Männer Geschichte schrieben und Frauen in den Randnotizen verschwanden. Ich aber nahm die Feder selbst in die Hand. Man sagt, ich habe mit Schönheit regiert. Das ist eine Lüge. Ich regierte mit Verstand, mit Sprachen, mit Wissen. Ich sprach 9 Sprachen, las Philosophen, kannte die Sterne und verstand das Meer. Ich führte Diplomatie, wo andere Krieg führten. Ich hielt Ägypten unabhängig, länger, als es Rom je für möglich hielt. Ja, ich liebte Cäsar, Antonius. Aber Liebe war nie Schwäche. Sie war Strategie, sie war Macht, sie war Menschlichkeit. Ich wusste, wie Männer dachten. Ich wusste, wie Reiche zerbrechen. Und ich wusste, dass eines Tages mein Name bleiben würde, selbst wenn mein Körper zu Staub zerfällt. Rom triumphierte, aber Geschichte ist trügerisch. Octavian wurde Augustus, der erste Kaiser. Sein Reich fiel, sein Ruhm verging. Doch mein Gesicht, mein Name, lebt weiter. In Gemälden, in Theaterstücken, in Filmen, in den Träumen jener, die nicht nur an Macht glauben, sondern an Bedeutung. Ich wurde Mythos, Symbol, Projektion. Man stellte mich dar als Liebende, als Königin, als Göttin, als Fluch. Aber ich war ich selbst. Eine Frau, die sich weigerte, nur zu leben, was andere für sie vorgesehen hatten. Vielleicht ist das mein wahres Erbe. Nicht der Thron, nicht das Gold, nicht der Tod durch das Gift der Kobra, sondern der Mut, mein eigenes Ende zu wählen. Denn wer sein Schicksal selbst bestimmt, stirbt nie ganz. Ich, Kleopatra, Königin von Ägypten, bin längst vergangen. Und doch lebt meine Geschichte in euch weiter. Die Geschichte spricht, und ich war ihre Stimme. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.